Nördlich der City fahre ich auf eine Straße, die kurz vor der Autobahn einen weiten Bogen beschreibt und halte an einer Stelle, an der uns tausende von Bäumen vor allen Blicken abschirmen. Hier draußen sind wir vollkommen ungestört. Hier kann ich machen, was ich will. Vielleicht sollte ich deine Mutter morgen anrufen und mich selbst zum Abendessen einladen. Während ich eine Hand auf dem Steuer liegen lasse, greife ich mit der anderen hinter den Beifahrersitz und öffne den Aktenkoffer. Soll ich dir helfen, Joe? Nein, es geht schon. Deine Mutter und ich kannten uns schon ziemlich lange, bevor sie deinen Vater getroffen hat. Hast du das gewusst, Joe? Nein, das wusste ich nicht, Walt. Würdest dir was ausmachen, wenn ich sie anrufe? Ich hätte nichts dagegen, an alte Zeiten anzuknüpfen. Die Aussicht ist so verlockend, dass ich das Messer wieder fallen lasse. Candy liegt im Kofferraum. Aber Walt weiß nicht, dass sie dort ist. Das kann er nicht wissen. Er ist so verdammt alt, dass er überhaupt nichts begreifen würde, selbst wenn er sie gesehen hätte. Er würde dann einfach über sie quasseln und mir jede Menge Fragen stellen. Ich schließe den Koffer. Wenn ich Walt am Leben lasse, wird er sich mit meiner Mutter treffen und in dieser Zeit ist sie nicht in der Lage, sich mir zu widmen. Warum lächelst du, Joe? Einfach so. Willst du zurückfahren, Walt? Nein, mein Sohn, ich lasse dich fahren. Ich fahre zurück in die Stadt. Wir kommen an denselben Bäumen vorbei, an derselben Tankstelle, vor der dasselbe Polizeifahrzeug parkt. Walt redet die ganze Zeit und spricht dabei über Themen, die mich wohl einfach deshalb nicht interessieren, weil ich noch zu jung dafür bin. Dinge wie Ernährung und Krankheit und Einsamkeit. Er erzählt mir von meiner Mutter, taucht tief hinab in eine Vergangenheit, die einmal Wirklichkeit war, bevor meine Mutter meinen Vater kennenlernte. Walt redet so viel, dass ich langsam begreife, warum er sich so gut mit meiner Mutter verstanden hat. Er besitzt die Fähigkeit, Banalitäten sogar noch langweiliger zu machen, indem er darüber spricht. Ein Satz zerfließt in den anderen, und mittendrin holt er ein paar Mal Luft und streut die Wegbeschreibung zu seinem Haus ein. Das Haus ist klein und gut in Schuss. Es ist offensichtlich, dass Walts Hund nicht mehr auf den Rasen scheißt. Ich rufe deine Mutter gleich morgen früh an. Ich glaube, das würde ihr gefallen. Dann hat sie jemand, mit dem sie sich unterhalten kann. Ich schätze, ich kann nicht so viel mit ihren Themen anfangen. Die passen eher zu Leuten in ihrem Alter. Rente und Krebs und so Kram. Ich starte den Wagen und fahre Richtung Süden. Ich schalte die Stereoanlage an und singe laut mit. 10 Minuten später steuere ich den Wagen von der Straße und lasse ihn vor einer Baumgruppe ausrollen. Das von der Hitze des letzten Monats ausgedörrte Gras knirscht unter meinen Füßen, obwohl es heute Abend leicht geregnet hat. Wieder mustere ich die Leiche in der Hoffnung, dass ich vielleicht was von ihr erfahren kann, oder, was wahrscheinlicher ist, dass Melissa mir eine Nachricht hinterlassen hat. Ich verschiebe das Gewicht der Leiche ein wenig. Tiefe Schnitte lächeln mich an. Dunkelrotes Fleisch glänzt unter den dicken Hautlappen hervor. Ich kann mir gut vorstellen, was diese Wunden verursacht hat. Ich hebe Candy aus dem Kofferraum, wobei ich sorgfältig darauf achte, nichts von dem Blut abzubekommen, und lasse sie auf den Boden fallen, wobei ich die Mordwaffe unten im Kofferraum entdecke. Mein Messer. Genauer gesagt, ein Foto meines Messers. Dieser Anblick erlaubt mir ein paar Schlussfolgerungen. Erstens, ich werde definitiv von Melissa verfolgt, und zweitens, ich stecke in ernsthaften Schwierigkeiten. Auf dem Messer sind meine Fingerabdrücke und auf der Pistole ebenfalls. Ich hole einen Plastikkanister voller Benzin heraus und stelle ihn auf den Boden. Was für ein Spiel spielt Melissa? Wenn sie die Waffen der Polizei geben wollte, hätte sie das inzwischen schon getan. Daraus folgt, dass sie etwas anderes will. Und ich bin sicher, sie wird mich schon bald wissen lassen, was das ist. Ich hebe Candy wieder in den Kofferraum zurück. Ihre Hände sind immer noch gefesselt und sie hat einen Knebel im Mund. Aber diese Dinge stammen von mir. Ich frage mich, was sie wohl dachte, als sie verzweifelt Hilfe brauchte und eine Frau vorbeikam und den Kofferraum öffnete. Ihr ganzes beschissenes Leben gipfelte in diesem Augenblick und fand dann ein jähes Ende. Ich rolle sie auf die Seite, um sie ordentlich zu verstauen, doch am Ende steht immer noch ein Bein heraus. Wenn ich den Kofferraum zuschlage, breche ich ihr den Knöchel. Ihr würde das nichts ausmachen. Ich beschließe trotzdem, den Kofferraum offen zu lassen. Ich schüttle den Kanister und höre das Benzin hin und her schwappen. Er ist zu etwa einem Viertel voll. Ich tränke Candys Kleider damit und werfe den Kanister dann zu ihr in den Kofferraum. Beuge mich in den Wagen, hole meine Aktentasche raus und schneide mit einem meiner Messer Candy die Bluse vom Leib. Dann schraube ich den Tankdeckel ab, stecke die Bluse in den Stutzen und lasse einen Teil davon wie eine Zunge raushängen. Den Rest besorgt der Zigarettenanzünder. Ich habe den größten Teil des Weges in die Stadt bereits zurückgelegt, als mir die Katze einfällt. Niemand beobachtet mich, als ich den zweiten Wagen in dieser Nacht stehle. Jennifer lächelt, als ich durch die Tür komme. Sie sieht mich an, als seien wir Freunde, die vor langer Zeit getrennt wurden. »Hi, Joe«, sagt sie, und ihre Stimme klingt verführerisch. »Hi.« Sie wartet ein paar Sekunden, um rauszufinden, ob ich nicht noch etwas hinzufügen möchte. Ich hole ihn für Sie. Danke. Ich stelle mir gerade vor, wie Melissa mit einem stachelbesetzten Hundehalsband aussehen würde, als Jennifer mir den Kater in einem kleinen Käfig bringt. »Ich hätte nicht gedacht, dass Sie ihn nehmen würden«, sagt Jennifer. »Nicht nach letzter Woche.«
»Letzte Woche?«
»Als ich anrief, sagten Sie, Sie wollten nicht noch mehr Katzen. Wie viele haben Sie denn?«
»Letzte Woche?« wiederhole ich.
Ihr Lächeln verschwindet und Ihr Blick wird plötzlich vorsichtig. »Ich habe Sie letzte Woche angerufen.«
»Oh, ich war krank letzte Woche, wirklich krank. Um ehrlich zu sein, ich erinnere mich nicht an Ihren Anruf. Ich habe die ganze Woche im Bett gelegen. Weiß der Teufel, was ich hatte, aber ich lag wohl im Delirium. Wenn Sie angerufen und ich mich unmöglich benommen habe, dann tut mir das wirklich leid.«
»Obwohl es eigentlich Ihr leid tun sollte. Schließlich bin ich derjenige, dem ein Hoden fehlt.«
Ihre Vorsicht verwandelt sich in Verständnis.
»Geht es Ihnen jetzt besser?«
»So nach und nach. Das Verrückte ist, ich habe überhaupt keine Katzen.«
Sie lächelt, und ich frage mich, warum ich zu allen Leuten immer so nett sein muss.
»Warum kann ich Sie nicht einfach irgendwo hinbringen und mit ihr machen, was ich mit den anderen gemacht habe?«
»Tja, jetzt haben Sie eine.
Wie werden Sie ihn nennen?«
»Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Irgendwelche Vorschläge?«
»Ich rufe Sie an, wenn mir was einfällt«, bietet sie an.
»Was schulde ich Ihnen für den Käfig?«, frage ich.
»Weil es wohl nicht gut aussehen würde, wenn ich eine Plastiktüte aus meiner Tasche ziehen und den Kater da reinstecken würde. Ich wette, der Käfig lässt die Summe, die ich für dieses kostspielige Säugetier bereits aufgewendet habe, noch einmal kräftig anwachsen. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie ihn zurückbringen?«
»Auf mich kann man sich immer verlassen.«
»Dann kostet er nichts.«
Sie lächelt.
»Soll ich Sie nach Hause fahren, oder haben Sie einen Wagen?«
»Nach Hause gefahren zu werden wäre gut, denn dann hätte ich die Chance, ein paar Dinge auszuprobieren, die seit meiner halben Kastration nicht mehr zum Einsatz kamen. Aber hier haben Sie meinen Namen in den Unterlagen, und es würde nicht lange dauern, bis die Polizei auftaucht. Ich bedanke mich für Ihr Angebot, verspreche, den Käfig noch vor Ende der Woche zurückzubringen und bitte Sie, mir ein Taxi zu rufen.« Der Käfig schaukelt in meiner Hand hin und her. Der Taxifahrer macht irgendeine Bemerkung über den Kater, weil er glaubt, mich so ins Gespräch ziehen zu können. Da irrt er sich. Als ich nach Hause komme, bringe ich den Kater ins Bad und schließe die Tür. Während ich ins Bett gehe, höre ich, wie er wimmert. Morgen werde ich ihm was zu fressen und mir ein paar Ohrstöpsel besorgen. Danach werde ich ihm meine Wohnung zeigen. Am nächsten Morgen lässt mich meine innere Uhr nicht im Stich, auch wenn ich mich etwas erschlagen fühle. Nach und nach werden alle Dinge wieder so normal, wie sie für jemanden sein können, dem der linke Hoden fehlt. Allerdings träume ich noch, und das ist beunruhigend. Letzte Nacht habe ich mich mit meinem Dad unterhalten. Der Traum war recht unzusammenhängend, doch ich kann mich an einzelne Bruchstücke erinnern, zum Beispiel daran, dass Dad mich fragte, was ich da eigentlich tue. Das wollte er vermutlich deshalb wissen, weil ich ihn gerade auf den Vordersitz des Wagens schob, in dem sie seine Leiche gefunden hatten. Ich hatte seine Handgelenke mit Schaumgummi und anderem Polstermaterial umwickelt, damit die Fesseln keine Druckstellen hinterließen. Er konnte weder die Fenster runterkurbeln noch die Türen öffnen, konnte weder die Klimaanlage anders einstellen noch den Motor ausschalten, während das Kohlenmonoxid hereinströmte. Er wurde blau im Gesicht und bat mich immer wieder aufzuhören. Mom war nicht da. Sie spielte Bridge in der örtlichen Bingo-Halle. Genau genommen war es das letzte Mal, dass sie spielen würde. Irgendwann bat er mich nicht mehr aufzuhören und sagte mir, dass er mich liebt. Dann starb er. In dem einen Augenblick war er noch mein Vater, im nächsten gar nichts mehr. Es fällt mir schwer, mich an meine Träume zu gewöhnen, und aus diesem hier bin ich zitternd erwacht und fühlte mich krank. Natürlich habe ich meinen Vater nicht umgebracht. Ich habe ihn wirklich geliebt, und wie bei meiner Mutter hätte ich ihm nie was antun können, das ihn verletzt hätte. Diese Fantasien sind wohl alle darauf zurückzuführen, dass Walt den Selbstmord meines Vaters erwähnt hat. Niemand weiß, warum mein Vater das getan hat. Warum er sich in der Garage ins Auto gesetzt und mit Hilfe eines Schlauchs Abgase durch ein Seitenfenster eingeleitet hat. Er hat nicht mal einen Abschiedsbrief hinterlassen.